Thekenphilosophen, der Talk. Von Ralf Friedrichs mit seinen Gästen. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei den Thekenphilosophen und zwar zu unserer neuen, komplett neuen Sonderausgabe, nämlich zur Fußball-Europameisterschaft. Ja, damit haben wir natürlich genau wie damals bei der WM den besten Experten, den man sich dafür überhaupt holen kann, mit an Bord. Thomas Wagner, herzlich willkommen. Hallo lieber Thomas.
Hallo lieber Ralf, ich grüße dich.
Du hast jetzt richtig Bock mit uns über die Europameisterschaft.
Auf jeden Fall. Ich habe heute Morgen mal nachgezählt, ich glaube 17 Auflagen haben wir hinter uns. 10 Europameister, kriegst du alle hin?
War halt mal diese Testfragen zu Beginn.
Ja, aber das ist ein gutes Partyspiel auch so.
Okay, dass du Deutschland sagst, dreimal. Ja. Dann die Italiener zweimal.
Die Italiener zweimal, ganz genau.
Dann haben wir.
Es gibt noch einen Dreifachen, einen mit uns, der Rekord-Europameister.
Spanier.
Genau.
Genau, 64, dann.
2008, 2012.
2008 und 2012 die Doppel-Euro. So, dann England hat noch nie gewonnen.
Nee.
Das wollte ich nur noch kurz erwähnt haben. Wen haben wir sonst noch? Natürlich.
Natürlich. Warte ich aber jetzt auf einen.
Nee. Ich habe. Die Sowjetunion, die waren ja die Ersten.
Ja, aber das ist aber nicht natürlich. Also ich warte noch auf einen Zweifachen.
Die Franzosen.
Ja,
genau. Die hatten wir auch zweimal. Ja, Thomas, jetzt bist du dran. Mach du weiter.
Ach so, okay, gut. Jetzt habe ich die 5 und jetzt darf ich dann die schweren machen.
Ja, genau.
Ja, dann ich geh's einfach chronologisch durch. 76 die Tschechoslowakei.
Ah ja, okay, natürlich. Ne? Nicht ganz unwichtig, ja.
Ja, nicht ganz unwichtig. Dann haben wir 88 unsere Nachbarn, die Niederlande.
Okay.
Ne, die im Halbfinale uns und im Endspiel dann die UdSSR geschlagen haben. Mhm. Dann 92 die Dänen, Finale gegen uns.
Ja, die berühmte McDonald's.
Richtig, das war richtig geil. Dann hatten wir noch den Sensations-Europameister Griechenland.
Natürlich.
Und Rehakles.
Ja.
Genau. Und 2016 noch die Portugiesen, damit kommen wir auf 10.
Das Motten-Endspiel, ne? Mhm.
Ja. Es gibt 8 Weltmeister.
Herausragend.
Es gibt 8 Weltmeister, aber 10 Europameister.
Und jetzt wisst ihr auch, warum ich den Thomas Wagner dafür eingeladen habe. Der ist einfach, was das angeht. Er heißt nicht umsonst Wikipedia.
Ne? Und so hat Laura mich damals genannt.
Genau. Ja, genau. Mhm. Und der Name bleibt, glaube ich, auch irgendwo kleben. Und den hast du dir auch irgendwo verdient. Ja, fangen wir an mit 1960. Allerdings muss man sagen, dass die Idee einer Europameisterschaft sogar älter ist als die der Weltmeisterschaften. Ne? Also bei 1927 hat schon Henri Delaunay, der französische Funktionär, im Prinzip bei der FIFA diese Geschichte eingereicht. Aber das hat dann irgendwie nicht geklappt. Aus Gründen, die wir heute nicht mehr so hundertprozentig nachvollziehen können. Aber es hatte natürlich auch sehr viel damit zu tun, dass dann auch so nationale Interessen da eine Rolle gespielt haben.
Wobei man sagen muss, die Südamerikaner haben 1919, glaube ich, schon ihre erste Copa America gespielt.
Die haben früher angefangen und es gab ja auch Versuche. Also es gab ja diesen berühmten Metropa Cup, ne? Dann gab es ja auch diese Geschichte mit den ersten 5 Profi-Ligen, die sozusagen dann auch eine Europameisterschaft der Länder durchgespielt haben. Das fing nämlich auch schon dann in den 27, glaube ich, wurde das auch schon initiiert. Und da gab es sogar bis 1960 schon eine Veranstaltung, wo es tatsächlich 5 Europameister, die aber so nicht hießen, tatsächlich schon gab. Und da waren unter anderem auch das Wunderteam aus Österreich dabei. Die Ungarn waren dabei. Die Italiener haben zweimal gewonnen. Also es waren aber letztendlich nur 5, am Ende 6 Länder, die das ausgespielt haben. Und es war halt dann doch nicht die richtige Europameisterschaft. Die hat dann 1960 begonnen. Und vielleicht kannst du mal erzählen, wie es denn begonnen hat.
Ja, ich glaube, die Anzahl derer, die überhaupt eine Qualifikation gespielt haben. Es gab, glaube ich, 17 Länder, die eine Quali gespielt haben.
Man musste eine Vorquali spielen, ganz, die eigentlich 16 nur braucht.
Genau, das ist ja dieser Baum. Also du hast, es war klar, es gibt ein Endturnier mit 4 Mannschaften und Es wurde vorher gesagt, das Endturnier findet in Frankreich oder Spanien statt, richtig, sofern sich einer der beiden qualifiziert. Wenn beide, wären nochmal gelost worden. Es war nachher dann tatsächlich Frankreich. Und um auf die 16 zu kommen, mussten die Tschechen und die Iren eine Qualifikation ausspielen.
Da hat ein Ire das erste EM-Tor geschossen.
Genau.
Ich habe den Namen, musste ich mir ehrlich gesagt dann auch, hätte ich nicht mehr gewusst. Auf jeden Fall hieß er mit Vornamen Liam.
Das war ist ja jetzt völlig überraschend, finde ich.
Ja, für einen Iren fand ich aber Liam Tuoli geschrieben mit Y hinten. Also der hat das erste EM-Tor geschossen.
Man tut sich ja immer so ein bisschen schwer. Zählt als Europameisterschaft nur die Spiele der Endrunde oder zählen auch die Qualifikationsspiele? Denn das werden wir auch später irgendwann nochmal, dieses berühmte Spiel in Wembley der 72er-Mannschaft. Das war ja ein EM-Viertelfinale. Ja. Genau. Mhm. Und also 3-1 in London, 0-0 zu Hause. Also ich fand den Modus fast früher noch fast schwieriger, weil du hattest keine Setzliste. Mhm. Du konntest also in so einem Qualifikationsduell schon gegen eine richtige Großmacht dann kommen.
Also.
Und Halbfinale war dann direkt, das war nur das kleine Turnier und das Finale. Das wurde dann auch eigentlich immer in 3-4 Tagen durchgezogen, das Ganze.
Also gerade 72, wir werden natürlich darauf noch zu sprechen kommen. Da war es ja besonders skurril. Das war ja während der Bundesliga-Saison. Mhm. Das lief mitten also in den letzten Spieltagen hinein.
Ja.
Und da ist also Deutschland damals Europameister geworden, worüber wir natürlich noch ausführlich reden werden. Und hat das während praktisch dann nach dem Gewinn der Europameisterschaft kam schon der nächste Bundesliga-Spieltag.
Genau.
Also es war schon ziemlich irre. Und gerade auch in den ersten Anfängen, da war das ja schon so, dass es eigentlich kein richtiges Turnier war. Du hast es ja gerade schon erwähnt, es wurde eigentlich nur ein Viererturnier aus, also ein Halbfinale, Spielplatz 3 und das Finale, also 4 Spiele gab es nur.
Deshalb waren ja auch im Gegensatz zu der ganzen, ich glaube, wir spielen jetzt die Europameisterschaft bei uns in 10 Stadien. Das erste Turnier in Frankreich hatte genau 2 Stadien, den Prinzenpark in Paris und das Stade Vélodrome in Marseille.
Sehr schön.
4 Spiele in 2 Stadien, das war es einfach.
Ja. Und bei dieser ersten Ausgabe war Deutschland nicht dabei.
Genau, also, weil Sepp Herberger gesagt hat, das ist für ihn Zeitverschwendung.
Ja.
Er geht nur auf die WM-Turniere. Jetzt muss man natürlich auch ganz klar sagen, er selber hat die Verantwortung übernommen für die WM 54. Das heißt, er ist Weltmeister geworden. Er ist 58 als Titelverteidiger immerhin ins Halbfinale gekommen. Also er hatte ja auch eine sehr respektable WM-Bilanz vorzulegen. Und es war ja klar, er wollte 62 nochmal machen in Chile. Das ist dann letztlich in die Hose gegangen. Ja. Wobei man heute im Viertelfinale aus würde man heute wahrscheinlich oder hätte man bei den letzten Turnieren mit Kusshand genommen. Aber er hat wirklich die Notwendigkeit nicht gesehen, da mitzuspielen, während die DDR dabei gewesen ist.
DDR ist dabei gewesen und hat dann praktisch ein Spiel gehabt oder 2 Hin- und Rückspiel. Und ist da aber ausgeschieden. Ich weiß gar nicht.
Gegen Portugal, glaube ich.
Das kann Portugal gewesen sein, ja, genau. Also auf jeden Fall, deutscher Beitrag war schon, aber das ist halt damals noch nicht so, ja, ist ja generell, war die Europameisterschaft noch nicht so gefragt. Also haben auch, die Deutschen waren nicht die Einzigen, die nicht mitgemacht haben. Die komplette Insel hat sich verweigert. Also,
ja, aber das hat sich zum Beispiel 4 Jahre später schon komplett geändert gehabt.
Da haben sie dann schon mitgemacht.
Da haben nur noch 4
Nationen. Und da waren die Deutschen aber auch noch dabei.
Ganz genau, die Deutschen waren nicht dabei, also sind bei ihrer Linie geblieben.
Waren dabei bei den Verweigerern, genau. So war es gemeint. Und dementsprechend haben also die ersten beiden Europameisterschaften ohne DFB-Beteiligung gewesen. Und man hat auch lange Zeit überhaupt nicht gewusst, wie es überhaupt dann das ausgegangen ist. Also zum Beispiel, ich frage jetzt nur 1960, das hat Rudi Michel, der große Rudi Michel, hat dann mal geschrieben in einem EM-Buch von wegen, ich bin da jetzt völlig auf dem falschen Fuß erwischt worden, wer da überhaupt im Finale gespielt hat. Die wussten das nicht. Und die große Fußballwoche, die jetzt hier ja doch immer sehr up-to-date war, hatte zum Beispiel nach dem Finale, weil das Spiel bei Redaktionsschluss noch nicht beendet war, kein Ergebnis vorliegen, hat das auch beim nächsten Mal gar nicht nachgeholt. Mhm. Also es war wirklich so, dass die Europameisterschaft hier noch keinen Stellenwert
hat. Es hieß ja auch der Europapokal der Nationen.
Richtig.
Ne? Also ja. Das war, aber es ist offiziell dann von der UEFA auch anerkannt worden als erste Europameisterschaft. Und fürs Endturnier haben sich halt Frankreich, Jugoslawien, die Tschechoslowakei und die Sowjetunion qualifiziert. Wobei man dann auch sagen muss, das war schon auch Crème de la Crème in Europa.
Ja.
Die Franzosen, fulminant WM-Dritter in Schweden geworden, 58.
Ja.
Die Jugoslawen, die sich ja dreimal hintereinander von 54 bis 62 mit uns im Viertelfinale duelliert haben und zumindest 54 eigentlich die klar bessere Mannschaft gewesen sind, Wahnsinn, damals in Lausanne. Dann die UdSSR, also als erster Europameister, die dann aber später im Verlauf 66 zum Beispiel im WM-Halbfinale gegen uns gespielt haben.
Ja.
Und die Tschechoslowakei damals, die auch schon Vize-Weltmeister geworden ist,
ja,
1934 und 62 dann auch wieder werden sollte. Also da kann man jetzt nicht sagen, das war so ein zweitklassiges Turnier, sondern die, die da im Halbfinale standen, die waren auch alle berechtigt da.
Die waren alle berechtigt da und natürlich die Franzosen haben sich natürlich gefreut. Die wollten natürlich dann auch gerade diese erste Ausrichtung, weil der Sohn, ich glaube Pierre Delaunay, der hat das Ganze dann auch noch weiter fortgeführt für seinen bereits verstorbenen Vater, nachdem der Pokal benannt wurde, Henri Delaunay. Und ja, natürlich wollte man natürlich dann mit den Franzosen dann ins Finale. Hat nicht funktioniert. In einem der wirklich aufsehenerregendsten Spiele, die man sich da vorstellen kann, 5-4 ist es am Ende ausgegangen.
Wahnsinn, ja. Also die Franzosen haben natürlich gedacht, zu Hause im eigenen Prinzenpark, haben auch geführt, wobei man sagen muss, ja,
es
waren dann 27.000 Zuschauer waren dann da, das ist jetzt auch nicht die...
Nee, war nicht so richtig.
Sie hatten ja Just Fontaine, der immer noch der absolute Rekordschütze für ein einzelnes WM-Turnier ist, mit 13 Treffern, der hatte sich in der Qualifikation verletzt,
ja,
war dann deshalb nicht dabei, aber sie haben immerhin bis zur 75. Minute mit 4-2 geführt.
Ja, Hammer.
So. Und die Jugoslawen, muss man ja auch sagen, die sind ja irgendwie so eine tragische Fußballnation. Weil ja, eigentlich immer so knapp dran, zweimal Vize-Europameister, auch bei WM, immer auf dem Sprung, zum Beispiel 90 dann,
ja,
in ihrem letzten Turnier, wo sie mit in Unterzahl die Argentinier am Rande hatten im Elfmeterschießen im Viertelfinale.
Ja.
92, wo man gesagt hat, die sind der Topfavorit, wurden sie ausgeschlossen. Die Dänen haben das Ding dann gewonnen.
Ja.
Also Jugoslawien ist so schon eine tragische Fußballnation, irgendwie was große Triumphe angeht. Aber sie haben das Ding dann gedreht, innerhalb von, was habe ich hier mehr aufgeschrieben, innerhalb von 3 Minuten 3 Tore gemacht und damit 5-4. Und der Gastgeber war dann schon im Halbfinale raus.
Das war natürlich nicht gerade gut für das Heimpublikum, aber nun gut, letztendlich ist es doch so gewesen. In einem anderen Halbfinale, da haben dann die Sowjetunion und die Tschechien gespielt.
Mit den Legenden, ne? Lev Yashin,
ja,
Igor Netto. Und hier Ponedelnik.
Ja, Ponedelnik, den Namen habe ich auch gelesen.
Ja.
Der hatte auch oft getroffen, also der war sehr treffsicher.
Ja, und bei den Tschechen, William Schreuf im Tor, der wurde ja 2 Jahre später zum besten Torhüter des Turniers gewählt, hat dann im Finale allerdings gegen die Brasilianer vorbeigegriffen. Und zum Beispiel auch Spieler wie Josef Masopust, der Europas Fußballer des Jahres war.
Ja.
Also da war schon die Crème de la Crème da. Und das war für die Russen aber eine relativ eindeutige Sache. Sie haben 3-0 dieses Halbfinale gewonnen.
Ja, das war dann mehr oder weniger dann für die Russen, das war kein Selbstläufer, aber doch relativ deutlich ausgegangen. Ja, und dann kam es halt zum Finale von 2 Ostblockstaaten. Ne? Das war natürlich dann jetzt vielleicht nicht gerade der absolute Brüller, was so das Zuschauerinteresse anging. Also ein paar Leute.
Das Spiel um Platz 3 wollen wir nicht vergessen, übrigens vor 9.438 Zahlenden, ne, haben die Tschechen 2-0 gewonnen. Also die Franzosen waren ein bisschen, naja gut, also wenn wir das Ding nicht gewinnen,
ja,
wie als Kronnation, da gehen wir auch gar nicht dahin. Ne?
Ja, das passt eigentlich ganz gut, das war auch damals verständlich gewesen. Weil die Europameisterschaft, das war die erste Ausgabe, da musste man natürlich noch so sich ein bisschen sein Standing verdienen. Das ist natürlich dann leichter, wenn der Gastgeber lange mitspielt. In dem Fall war der Gastgeber halt dann raus oder dann ein Platz 3. Ich meine, Europameisterschaft Platz 3. Ich weiß nicht, wie lange wurde das noch gemacht? Ich glaube bis 1980, kann das sein? Und dann hat es irgendwann aufgehört.
Ich glaube ja, bis 80, genau. Da war das dieses Mammut-Elfmeterschießen zwischen den Tschechen und den Italienern, was die Tschechen noch gewonnen haben. Und ich glaube, danach war dann Schluss.
Danach war Ende. Ich glaube, 84
kann
ich
nicht mehr
noch lassen.
Also, übrigens lohnt sich auch nochmal ein Blick auf die jugoslawische Aufstellung. Immerhin im Tor Milutin Soskic.
Ja, den hätte ich auch noch erwähnt.
Ja, Entschuldigung, aber auch
ehemalig.
Aber dann auch weitere Bundesliga-Trainer, Fahrudin Yusufi.
Ja.
Und der große Branko Sebec.
Ja, ne? Ja, waren große Namen, also da wollen wir nicht vergessen. Ne? Und gerade Milutin Soskic wollte ich auf jeden Fall noch erwähnt haben, weil er war so der Erste, der später natürlich dann den FC-Bezug hatte. der dann bei der Ausgabe 1 sozusagen dann so ein bisschen wenigstens auch aus FC-Sicht interessant ist. Aber HSV-Spieler, weißt du, kennst du einen? Yusufi war dabei. Nee,
Yusufi, das ist der Vater von dem ehemaligen HSV-Spieler Sascha Yusufi. Farodin Yusufi war bei Schalke zum Beispiel Trainer.
Das wusste ich noch. Ja. Aber ich hatte irgendeinen Yusufi auch mit HSV.
Ja, das ist der Sohn. Sascha Yusufi, der ist Pokalsieger, okay. 87 geworden, also unser letzter Titel.
Ja.
Und Branko Sebec, Legende bei Bayern und beim HSV.
Natürlich.
Da leider auch früh verstorben,
ja.
Auch sehr krank gewesen. Aber auch einer, der die Raumdeckung in der Bundesliga zum Beispiel eingeführt hat.
Ja, einer der größten.
Franz Beckenbauer hat gesagt, der größte Trainer, den er je hatte.
Ja, also das wollen wir nicht vergessen. Das war auf jeden Fall
also in der Anfangsphase seiner Karriere.
Großer. Ja, wie auch immer, dann hieß der erste Europameister, war dann die Sowjetunion.
Viktor Ponedeljnik nochmal.
Viktor Ponedeljnik.
In der Verlängerung, 114.
Also das ist so, wie man das heute so hört, die Sowjetunion, also heute würde man Russland sagen, Europameister ist so schon ein bisschen strange im Nachhinein.
Naja, aber wenn man so mal durchgeht, haben die Sowjetunion, damals die UdSSR, die hatten ja schon im Gegensatz zu, also in der DDR war es ja eigentlich immer so, dass man das Gefühl hatte, da legt niemand Wert auf Fußball, weil es gibt ja bei den großen Events immer nur eine Medaille dafür und ja, so viel muss gefördert werden. Und Lampen-Erich hat ja immer nur Medaillen gezählt. Deshalb hat Fußball in der DDR nicht so eine große Rolle gespielt. Aber die UdSSR, wie gesagt, die ersten drei Europameisterschaften, die wir jetzt besprechen.
Ja.
Erster, zweiter und wieder ins Halbfinale gekommen, 68 dann. Und bei Weltmeisterschaften hast du sie ja auch immer mal aufflammen gehabt. Ne? Also zum Beispiel 66 Halbfinale in England.
Richtig, ja.
Dann hattest du 86, als die im ersten Spiel die Ungarn 6-0 da weggeschossen haben in Mexiko.
Ja.
Da sind sie ja in diesem Wahnsinnsspektakel gegen die Belgier dann ausgeschieden. Also du hattest vor allen Dingen noch die große Ära Dynamo Kiew mit Blochin, mit Belanov und Lobanovsky auf der Bank. Also ukrainische Fußballschule, damals in der UdSSR ist ja auch noch aufgegangen.
Ja,
man könnte jetzt sagen, erster Europameister, kommt man auf die Namen, die in Europa die Großen sind. Deutschland, Frankreich, Italien,
Spanien,
England vielleicht so. Das sind ja die fünf Großen. Aber also ich finde nicht, dass du mit der UdSSR jetzt jemanden hast, wo du denkst, haben die damals mal mitgespielt? Also das ist schon eine Fußballnation gewesen.
Das wollen wir auch gerade genau deswegen herausstellen. Und dann darf man nicht vergessen, dass da auch der erste Superstar, dann der Torhüter war, Lev Yashin, der muss auch im Finale großartig gehalten haben. Der Schwarze Panther, also da so bekannt und berühmt war er. Ne? Und das,
der einzige Torwart, der Europas Fußballer des Jahres geworden ist.
Ah, Thomas, er sammelt wieder Punkte. Ja. Nicht großartig.
Ja, muss man aber tatsächlich auch, ne? war auch ein... Ja, der sah aus wie ein Filmschauspieler.
Ja, das war schon eine Erscheinung.
Groß, Pomade im Haar, totaler Frauenliebling, muss auch gerne gefeiert und getrunken haben. Also das war schon ein richtiger Star fast, kann man sagen.
Ja, ein Star war auf jeden Fall der Fjaschin, aber die Europameisterschaft war erstmal noch nicht so der große Erfolg. Es war im ersten Mal noch so ein bisschen Zuschussgeschäft. Da war dann auch die Rede davon, dass das schon auch eine leise Enttäuschung war, was den Zuschauerschnitt anging und so. Also man hat da schon gedacht, okay, das muss besser werden. Dann 1964 war es dann so, ich glaube, wir können 60 abschließen.
Klar, können wir abschließen.
Ja. Ja, würde ich sagen, die erste Europameisterschaft war gespielt und man hatte 64 dann aber schon sehr viel mehr Anmeldungen. Also da wurde es schon deutlich mehr. 29 der 33 UEFA-Verbände, du hast es eben gesagt, haben sich angemeldet. Es fehlten halt neben der Bundesrepublik noch Zypern, Schottland und Finnland. Die haben nicht mitgemacht, aber alle anderen haben mitgemacht und prompt wurde es auch schon ein bisschen...
Freilos gab es für den amtierenden Europameister, habe ich gelesen, und für die Österreicher und die Luxemburger. Also Russland wurde, also die UdSSR wurde gesagt, ihr seid auf jeden Fall dabei, die anderen wurden ausgelost. Und 64 ist das Geile, weil es halt auch das K.O.-System war. Dänemark ist zum Finalturnier gefahren und der Weg ins Finalturnier in den K.O.-Spielen ging über Malta, Albanien und Luxemburg.
Ja, wobei die Luxemburger die Holländer rausgeschmissen haben.
Genau, da kommen wir ja gleich. Also, aber ich wollte jetzt einfach nur mal sagen, was mit diesem Modus, der auf der einen Seite auch, du konntest, ich glaube, es gab irgendwann auch direkt mal ein Spiel England gegen Italien in einer dieser Vorqualifikationen, aber du konntest auch mit ein bisschen Losglück warst du dann irgendwann in der Endrunde. Das muss man auch festhalten. Ne?
Also die Dänen damals sicher nicht Favorit gewesen, haben es sehr weit gebracht. Ich glaube, da gab es einen Spieler namens Madsen, der dann auch in den drei Spielen gegen Luxemburg nachher dann alle 6 Tore gemacht hat.
Ganz genau.
Die
6
Tore, die da geschossen worden war. Also das war schon aller Ehren wert. Auch die DDR war ja wieder dabei und die spielte diesmal gegen die Ungarn. Im Achtelfinale ist da aber ausgeschieden, haben 1-2 in Ost-Berlin verloren und dann in Budapest immerhin 3-3 gespielt. Und die Ungarn waren ja immer noch so, ne, da war ja immer noch genug Stärke da.
Klar.
Also nicht mehr von 54 vergleichbar, aber da waren schon noch die
Reste. Aber die hatten ja Spieler wie Florian Albert, der auch zum Beispiel Europas Fußballer des Jahres war. Also da war immer noch alte Budapester
Schule.
Puszta-Schule. Ja. Und es gab ja auch immer, weil du gerade diesen Ole Madsen angesprochen hast.
Genau.
Die Frage war ja, hat man einen Torschützenkönig für den kompletten Wettbewerb gekürt oder nur für dieses Viererturnier?
Ja.
Und Madsen hat 11 Tore geschossen in der ganzen Ding. Gilt dann also als offizieller Europameister aller Spiele. Es gibt aber natürlich dann auch eine Torschützenliste. Da gab es dann 3 Spiele am Ende mit Novak, Pereda und Bene. Okay. Die halt bei diesem Turnier jeweils 2 Tore gemacht haben.
Naja, auf jeden Fall war das, was Luxemburg angeht, das war dann schon so ein Zwergenaufstand.
Das war ja eine Wahnsinnsgeschichte, ne?
Ist irre, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
Ne? Nee, also die Niederlande gegen Luxemburg. Muss man sagen, die Niederlande waren damals zu der Zeit natürlich noch nicht das, was sie heute im Weltfußball darstellen.
Nee.
Aber die Luxemburger waren so im Vorhinein, haben die gesagt, okay, wir haben eh keine Chance, haben ihr Heimrecht verkauft. Die Spiele fanden in Amsterdam und Rotterdam statt.
Das ist der Hammer.
Das erste Spiel ging unentschieden aus. Mhm. Und das zweite Spiel hat dann Luxemburg gewonnen. Ich glaube, ein Spieler namens Charles Dimmer hat das geschafft. Und Ironie der Geschichte, dass ausgerechnet dann das Entscheidungsspiel gegen Dänemark, weil da war es ja auch 3-3 und 2-2, das haben sie dann in Amsterdam, also am Ort oder im Land des größten Triumphes, haben sie das dann 1-0 verloren, glaube ich.
Ja, dann hat das leider kein Glück gebracht für sie, aber ich meine, davon abgesehen, also Viertelfinale Luxemburg, ne, das
ja. ist schon... Ja, aber gut, die haben ja dieses Jahr waren die ja sogar ganz nah dran, sogar Zweiter zu werden hinter Portugal und der Slowakei in der diesjährigen Europameisterschaftsqualifikationsqualifikationsgruppe. Da wäre nochmal etwas wieder auferstanden. Aber sie haben sogar noch den Weg über die Playoffs, können sie sogar noch gehen, die Luxemburger, das Großherzogtum.
Das Großherzogtum, das da groß aufgespielt hat, das muss man schon sagen, 1964. Ja, wie ging es denn dann weiter? Wie haben die anderen gespielt? Die Spanier mit Favorit natürlich, ne? Die haben sich, glaube ich, ganz gut durchsetzen können.
Ja gut, im Halbfinale ein 2-1 gegen die Ungarn. Also das war schon eine richtig enge Kiste, muss man ehrlich sagen.
Ja, vorher waren sie halt dann gegen
Ungarn. Du meinst in der Qualifikation.
Wie sie dann durchgekommen sind. Ja, Qualifikation. Kann man das eigentlich Qualifikation nennen? Das ist eher so die Runden. Das ist ja,
naja.
Ne, das ist, geht ja wirklich dann quer
durch. Das ist ja fast ein Glaubenskrieg so ein bisschen dann
auch. Ja, nee, also ich tue mich da auch immer manchmal ein bisschen schwer. Das ist auch ein bisschen der Unterschied, glaube ich, zur WM, ne? Weil man einfach gerade in die ersten Ausgaben muss man schon den Modus immer wieder mal vergleichen mit dem...
Weil er sich halt auch oft geändert hat, ne?
Eben.
Muss man auch sagen.
Und in dem Fall halt hatten sie da relativ leichtes Spiel mit den Iren, ne? 5-1 und 2-0. Ja, und gegen die Ungarn war es dann knapp, ne? Das ist, oder die Ungarn haben ja noch die Franzosen rausgeworfen.
Mhm.
Genau, so war es. 3-1 und 2-1. Also... Naja, die Sowjetunion hat sich gegen Schweden durchsetzen können. Naja, und die Dänen haben ja schon angesprochen, haben die Endrunde halt dann auch erreicht.
Dänen sind nachher dann sind nach einem 1-3 nach Verlängerung im Platz 3. Boah, das muss ich mir auch vorstellen. Spiel um Platz 3. 3.800 Zuschauer im Camp Nou. Das ist da natürlich schon, ich glaube, deshalb hat man auch irgendwann bei diesen Spielen um Platz 3, ich finde es auch richtig, ich finde es auch übrigens bei der WM, finde ich es auch ein sinnloses Spiel. Die beiden Halbfinalisten sind für mich beide Bronzemedaillengewinner und fertig aus.
Ja, das ist so ein bisschen so ein Trostpreis.
Ja, hat halt sicher auch finanzielle Gründe, aber du fährst zu so einem Turnier hin und das macht dann klar, dann kannst du die anderen auch nochmal spielen lassen und die jetzt vielleicht nur für ein Spiel dann alle in so ein Land reinkommen zu lassen, aber ich finde irgendwie unterlegene Halbfinalisten kriegen für mich die Bronzemedaille.
Ja, normalerweise wäre das, glaube ich, richtig so.
Ja, aber das Finale in Madrid muss man dann auch sagen, wenn wir jetzt über über Zuschauerzahlen reden, 80.000 Zuschauer. Das Spiel Spanien gegen die Sowjetunion hatte ja auch eine politische Dimension.
Ach stimmt, da war ja
Franco-Regime in Spanien. Ja. Es gab ja auch mal eine Qualifikation, ich glaube sogar 4 Jahre zuvor wo die Spanier, die Mannschaft war am Flughafen in Madrid und die Regierung hat gesagt, ihr fliegt da nicht hin nach Moskau. Und dann kamen die Russen, die UdSSR, also Nachfolgestaat, kamen dann so weiter. Beide Spiele wurden dann mit 3-0 gewertet. Also das Franco-Regime das Fascho-Regime gegen die strammen Kommunisten aus Moskau, das hatte ja auch eine politische Dimension. Ne?
Absolut, und deswegen ist ja dieses Spiel dann auch nicht, hat dann nicht stattgefunden.
Also 60
hat es nicht stattgefunden. 60, ja. Dann aber 64 ging das nicht, ne? Weil da war es ja das Finale. Ne? Also da musste Franco dann gute Miene zum bösen Spiel machen.
Ja, vor allen Dingen, nachdem er es dann auch gewonnen hat.
Ja, ne? Stell dir mal vor, das wäre anders gelaufen.
Ich hab mir übrigens in der Vorbereitung auf heute die Highlights angeguckt. Es gab doch den spanischen Wundertorwart Iribar.
Ja.
Boah, der kriegt eine Kirsche da rein, mein lieber Herr Gesangverein. Weil man dann auch immer so sagt, ja, boah, was der Wundertorwart. Und dann guckst du dir das eine Ding mal an und denkst du auch so, puh.
Ja, es gibt immer so einige Wundertorhüter, die
der hat aber
auch manchmal sehr, sehr irdisch agieren.
Aber der hat 466 Spiele für Athletic Bilbao gemacht. Der hat nie den Verein gewechselt. Also das ist natürlich dann auch, von daher ist er natürlich auch eine Legende. Ne?
Natürlich, klar. Und dann haben die Spanier es ja sogar noch am Ende gewonnen. Also, wer hat das Tor gemacht?
Parreira und Marcelinho und Chusainov mit dem Ausgleich für die UdSSR. Und ein Spieler, den man sicherlich auch noch kennt, aus Amancio kennt man sicher noch. Das war ein Spieler von Real Madrid, aber vor allen Dingen Luis Suarez.
Ja, natürlich.
Auch die große Legende, erst bei Barcelona, dann später mit Helenio Herrera bei Inter Mailand. Zweimal den Europapokal der Landesmeister gewonnen. So auch so ein spanischer Superstar, kann man einfach sagen. Mhm. Immer so zurückgegelte Haare, wenn man ihn später vielleicht noch ein bisschen Erinnerung hat. Als Trainer, er war auch mal kurzzeitig spanischer Nationaltrainer. Also ein richtiger Superstar, der Anfang der 60er dann von Barcelona zu Inter Mailand gegangen ist.
Es ist sehr interessant. Also gerade jetzt diese beiden ersten Europameisterschaften sind nun wirklich nicht im Allgemeinen gut vorhanden. Also da muss dann wirklich dann auch nochmal, da muss man schon mal nochmal einsteigen und gucken, wie war es denn wirklich genau. Weil so klar, erstens vom Alter her können wir es noch nicht so genau wissen. Weil gut, ich bin 64 geboren, aber das war dann doch zu früh für mich. Immerhin, der FC ist Meister geworden, aber naja, das war am Rande.
Das ist Wahnsinn. Wir machen einen Europameisterschafts-Podcast und nach 25 Minuten haben wir den ersten Bezug zum FC.
Okay. Jawohl!
Herzlichen Glückwunsch. Ja. Aber man muss schon sagen, dass die Spanier natürlich auch, die sind ja eigentlich immer damals zu Weltmeisterschaften gefahren, galten immer so als Art Mit- oder Geheimfavorit und haben das bei den Weltmeisterschaften ganz lange ja überhaupt nicht zeigen können. Also weder 62 in Chile, 66 haben wir gegen die Spanier durch dieses Traumtor von Lothar Emmerich fast von der Außenlinie gewonnen, sind sie auch in der Gruppe mit Deutschland und Argentinien ausgeschieden. Aber die Europameisterschaft haben sie dann im eigenen Land, da haben sie zumindest geliefert.
Das war aber auch so, dass die spanische Nationalmannschaft ja eigentlich sehr, sehr lange Zeit überhaupt nicht die Rolle spielte im Land, ne? Weil nee, da waren die Vereine,
genau.
Das war einfach das absolute Nonplusultra, meistens natürlich dann wie immer Barca und Real, ne? Aber die Nationalmannschaft spielte da wirklich eher so eine untergeordnete Rolle. Und erst seitdem sich das so, ja, so, ich glaube so ab so den 80ern fing das langsam an, dass das besser wurde. Also 82 die WM dann in Spanien war, das war dann so der erste.
Obwohl das ja eigentlich eher enttäuschend war.
Ne? Ja, das war enttäuschend, aber die haben es da schon versucht, sag ich mal, die Mannschaft noch mehr nach vorne zu pushen. Das war schon.
Ja gut, da muss man natürlich auch sagen, das hatte natürlich auch was mit der politischen Dimension zu tun. Also das Regime Franco, das Madrid immer in den Mittelpunkt gehoben hat, Real Madrid als Verein des Königs und praktisch auch der Regierung und dann die ganz starken Regionen wie der FC Barcelona, der sich ja auch als katalanischer Fußballclub verstanden hat, die stolzen Vereine in Sevilla und sowas, Valencia, da war so viel Spannung innen drin, dass man da jetzt auch nicht von einer großen Liebe für die Nationalmannschaft sprechen konnte.
Ja, da hat auch, glaube ich, dieser erste Europameistertitel da noch nicht so viel
zu beigetragen. Hat da nicht so viel Effekt gehabt.
Der Effekt kam erst deutlich später. Ich glaube, so ab den 2000ern können wir dann wirklich davon reden, dass es dann auch eine nationale Bedeutung hatte. Erst recht, als dann 2008, 2012 und 2010 die großen spanischen Jahre, was war ja der Hammer, was die Mannschaften da geliefert haben. Kleiner Exkurs, der muss sein für eine große Fußballnation, die 1964 dann der zweite Europameister war.
Ganz genau.
Ja, und damit würde ich sagen, schließen wir auch die zweite Europameisterschaft ab. Und gehen auf die dritte und endlich machen die Deutschen mit. Das ist ja unglaublich, also die Bundesdeutschen. Und warum machen sie mit? Gezwungenermaßen. Ne?
Ja.
Also es hatte sehr viel mit der WM-Vergabe zu tun.
Genau.
Für 74. Und da konnten sie sich nicht mehr ausschließen. Da mussten sie einfach mitmachen. Und mittlerweile hat man natürlich auch ein bisschen gemerkt, scheint ja doch ganz interessant zu sein. Und Sepp Herberger hatte nichts mehr zu sagen irgendwann. der sich lange gewehrt hatte. Und dann hat Deutschland 68 mitgemacht, allerdings nicht sehr lange.
Also man muss sagen, es waren 31 Mannschaften, die ausgelost wurden in Zürich im Lokal zum Rüden.
Oh, schön.
Es gab nur eine Dreiergruppe.
Warst du dabei? Nee.
Ich fand den Namen nur so lustig, als ich nachgelesen habe. Es gab nur eine Dreiergruppe, das war mit Jugoslawien und Albanien. Also wir hatten zwei Schwergewichte, das muss man sich ja mal vorstellen. Da kam dann nur einer erstmal weiter. Ja. Was dafür, also Deutschland gegen Jugoslawien, das wäre, als wenn du heute gegen England spielen würdest. So stark waren die Jugoslawen damals. Und nur einer kommt weiter. Und es ging halt tatsächlich, nachdem beide Mannschaften ihre Heimspiele gewonnen hatten, die Jugoslawen zu Hause und die Deutschen, ging es über das Torverhältnis. Und es war klar, unser letztes Spiel in Tirana, in Albanien, wir mussten das Spiel nur gewinnen, weil wir dann über das Torverhältnis weitergekommen wären. Und es geht als die größte Schmach eigentlich ein, weil es das einzige Turnier ist, wo Deutschland teilgenommen hat, aber nicht die Qualifikation geschafft hat.
Also nicht dieses Vierer-Endturnier.
Ganz genau, genau.
Und es war halt so, dass das nannte sich Kemal Staffa Stadion, das habe ich mir bemerken können, warum auch immer. Also da muss es ja auch hoch hergegangen sein. Also erstmal der Platz an sich muss eine absolute Katastrophe gewesen sein, so ein bisschen Roland-Garros-mäßig, ne? Also eher wie ein Tennisplatz ausgestattet.
Also Rasen war da nur in
so kleine Büsche.
In Fragmenten erkennbar.
Die musste man wirklich suchen. Und dann hat es ja wohl auch ein bisschen Psychoterror gegeben. Also nachts war das Hotel beschallt worden mit albanischen Staatspräsidentsreden oder sonst was. Ne? Also es muss schon ziemlich heftig gewesen sein.
Ja, ich glaube auch, dass die Albaner an sich natürlich dem sozialistischen Bruder Jugoslawien eher die Daumen gedrückt haben.
Das ist voll auszugehen.
Ne, genau. Und was man auch sagen muss, ist im Nachhinein, also wir haben 0-0 da gespielt, das können wir jetzt einfach sagen. Also
ja, klar.
Die Schande von, wie gesagt, von Tirana. Und Helmut Schön hat sich dann irgendwie in so einem Dunstkreis bewegt. Also er war Vize-Weltmeister 66. Da hat die deutsche Mannschaft ja in England unheimlich viele Sympathien auch für das faire Verhalten nach Spielschluss bekommen. Aber wenn du als Bundestrainer an Albanien scheiterst, da musst du ja eigentlich... Gut, heutzutage kannst du keine Vogel rausfliegen und wirst du nicht mehr entlassen, aber es war ja damals eigentlich Usus. Und es ist sehr interessant, er hatte zwei Co-Trainer, Detmar Kramer und Udo Lattek, wie die gegen Hoeneß, gegen Helmut Schön im Hintergrund gestichelt haben und Stimmung gemacht haben. Die wollten halt beide den Posten von dem haben.
Ja.
Und dass Helmut Schön das überhaupt überstanden hat, der ja auch sehr konfliktscheu war eigentlich, der ja mit kritischen Journalisten kein Wort mehr gesprochen hat.
Ja.
Er ist dann immer in die Oper gegangen, und um sich abzulenken.
War schon ein sehr eigenwilliger Typ, was das anging, so auch ein Schöngeist. Und ist wirklich jeden Konflikt mehr oder weniger aus dem Weg gegangen. Ne?
Ja.
Und hat es aber überstanden. Also es ist irgendwie...
Und hat ja dann auch eine Jahrhundert-WM in Mexiko hingelegt. Das Problem Seeler Müller gelöst, aber dass du das überstehst als Nationaltrainer, das ist schon echt kurios, muss man wirklich sagen.
Also dieses 0-0, das ist auch, wenn du mal siehst, wer da gespielt hat, das war ja, Beckenbauer hat nicht mitgespielt.
Ja.
Ich glaube, Gerhard Müller hat auch gefehlt, da war da Peter Mayer, der für Gladbach, glaube ich, alles getroffen hatte. Aber in dem Spiel...
Der war ja Torschützenkönig zu der Zeit, der hat sich leider Schienbein gebrochen, ja.
Dann war die Karriere quasi...
Beendet
und... Ja, aber immerhin haben Netzer und Overath gespielt. Mhm. Ich betone beide. Mhm. Also, was vielleicht auch nicht gerade hilfreich war.
Ja.
Ich glaube, Hannes Söhr war auch dabei. Also, da, jetzt muss ich auch gestehen, dass wir auch Kölner dabei hatten, die das auch nicht hingekriegt haben. Ja, wie auch immer. Es ist schiefgegangen und natürlich war das eine nationale Katastrophe.
Ja, es waren ja natürlich auch solche Spiele in Malta und Albanien. Die waren ja auch immer wegen der Platzverhältnisse. Immer. In Malta hast du immer auf Beton gespielt und sowas. Aber es hätte ja dann doch reichen müssen, weil die Leistungsunterschiede damals doch deutlich größer waren, dieses Spiel dann letztlich zu gewinnen. Ne?
Die haben ja auch dann, wenn sie dann, sag ich mal, zu Hause gespielt haben, immer recht deutlich gewonnen.
Ja klar,
aber natürlich. Wenn du dann in so einem Land spielst, unter merkwürdigen Voraussetzungen, ich meine, auch wenn das 68 war, das waren schon Vollprofis. Also das war natürlich schon irgendwie ein bisschen strange. Ne? Ich meine, du hast gerade Malta erwähnt, ich erinnere mich an das Qualifikationsspiel 74, als der frisch gebackene Weltmeister dann in die Qualifikation ging für die Europameisterschaft 76. Und dann haben die dann da so, das sah aus wie Handballtore, so schwarz-weiße Tore.
Ja.
Also in einem Stadion gespielt, also pittoresk ist, glaube ich, doch sehr...
Ja, pittoresk hat ja was Positives eigentlich.
Naja, ist also deswegen, ich erwähne es jetzt mal positiv, das Ding sah wirklich schon komisch aus. Und das war dann auch wieder so ein Hartplatz, nannte man das dann halt.
Genau. Und ich habe jetzt nochmal in die Aufstellung gerade reingeguckt, weil du es auch gesagt hast. Es war immerhin noch fünf Spieler aus dem WM-Finale dabei. Willi Schulz, Wolfgang Weber,
Horst-Dieter Höttges, Wolfgang Overath, Sigi Held,
ja.
Dazu Bernd Patzke, der war auch in 2 Spielen zum Einsatz gekommen. Oder beziehungsweise war 70 dann auch noch dabei. Peter Mayer hast du gerade gesagt und Hannes Löhr, ne?
Ja, ne, ja. Und die haben es halt dann nicht geschafft, in Albanien ein Tor zu schießen. Also das wird uns übrigens auch noch öfter vorkommen. Albanien hat ein paar Mal in der Europameisterschaftsgeschichte der deutschen Mannschaft...
Horst Wolter im Tor übrigens.
Horst Wolter im Tor,
ja.
Okay. Ne, aber hat auch immerhin keinen kassiert. Ne? Also, aber die Albaner haben ein paar Mal... Wir werden sie noch öfter treffen. Das war immer knapp.
Genau. Also, und es führt ja auch immer dazu, dass Gerhard Delling, wenn er mit Günter Netzer dann gesprochen hat, ne, dann hat der Delling immer die Spitze mit Albanien oder mit Tirana fallen lassen.
Das ja, muss man ja sagen, natürlich. Ne? Und da hat natürlich auch Günter Netzer immer noch reagiert.
Ja, ja, genau.
Dementsprechend. Ne? Es war ja klar, dass sie damit jetzt wieder kommen. Ne? Naja, auf jeden Fall waren die Deutschen raus. Und damit war die Europameisterschaft für die Bundesrepublik beendet, aber das Turnier ging ja weiter.
Es wurde übrigens zum allerersten Mal dann noch der offizielle Titel Europameisterschaft verwendet.
Ja, das war das erste Mal, weil man hat das dann irgendwann auch unter dem Dach der UEFA richtig verkauft und hat dann gesagt, ab jetzt ist das die Fußball-Europameisterschaft. Vorher hieß es, glaube ich, immer noch Europa. Pokal der Nationen.
Ganz genau.
Und sowas. Also keine Ahnung, das Ding hatte,
glaube ich. Und aber auch starke Mannschaften am Ende, ne? Jugoslawien. Der amtierende Weltmeister England,
ja.
Italien und die Sowjetunion. Also das war schon ein richtiges Brett.
Definitiv, ne? Und es ging ja dann auch richtig ordentlich ab. Ich habe nur das Wort Münzwurf gesehen.
Ja, ja, ja. Okay. Da geht ja bei jedem FC-Fan.
Ja, ja.
Der FC hat ja auch dieses Europapokal-Endspiel im Münzwurf verloren. Also, es war das Viertelfinale, ne?
Ja, es war das Viertelfinale. Ja, okay. Aber es war eigentlich das vorweggenommene.
Ja, ja, klar, natürlich, natürlich.
Ist doch klar. Nein, aber es hat auch da den Münzwurf noch gegeben. Ich glaube, letztmalig, ne?
So, es hat den Münzwurf gegeben und es war sogar in Neapel. Es war Stand 0-0, also Yashin auf der einen Seite, Dinosov auf der anderen Seite. Die Sowjetunion war die bessere Mannschaft. Übrigens interessant, Schiedsrichter war der deutsche Kurt Tschentscher.
Ja, den kenne ich sogar.
Genau, noch. Und der also wollte persönlich. Die Münze. Es war klar, es kann kein Wiederholungsspiel des Halbfinals werden, weil 2 Tage später oder 3 Tage später stand das Finale schon an. Das war eng getaktet, hast du eben gesagt. Und er wollte das im Mittelkreis machen und die beiden Kapitäne waren da, Istomin und Facchetti. Und dann sind aber die beiden Verbandspräsidenten eingestritten und haben gesagt, nein, nein, der Münzwurf muss in einem geschlossenen Raum stattfinden.
In der Kabine, ne?
In der Kabine, ganz genau. So, und jetzt sagt halt, es gab wohl einen Probewurf, den hat der sowjetische Verbandspräsident angeordnet, den haben die UdSSR hat den gewonnen. Und dann, der zweite Wurf war dann aber für die Italiener. Und Facchetti läuft dann aus der Kabine auf den Platz, jubelt, weil das ist ja irreal, surreal, ja, das Ganze. Ja, ne? Ja,
absolut.
Und die Legende besagt halt, wir haben in Neapel gespielt, die beiden Kapitäne dort, die beiden Verbandspräsidenten und die Unparteiischen. Es soll angeblich ein paar Geldkoffer da gegeben haben.
Ah, der berühmte Geldkoffer.
Ja, wird halt so gemunkelt und deshalb haben die Italiener diesen Münzwurf. Absurd, ein Münzwurf in einer verschlossenen Kabine.
Jetzt stell dir mal vor, das war in Italien, ich glaube in Neapel,
ja, genau.
Dachtest du, ne, wenn da das Los andersrum gefallen wäre, dann hätte ich da nicht im Stadion sein wollen.
Ne? Wie gesagt, also das Gerücht hält sich hartnäckig, dass dann auch gar nicht mehr geworfen wurde nachher unbedingt.
Es war übrigens ein französisches 10-Franc-Stück aus dem Weltkriegsjahr 1916.
Oh.
Das hab ich in meinen Quellen hier noch gefunden. Wahrscheinlich das Geburtsjahr von dem Herrn Tschentscher, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, er hat dann ein französisches 10-Franc-Stück genommen. Ja, 68.000 in Neapel waren glücklich. Und wie gesagt, man hätte nicht dabei sein wollen, wenn das anders ausgegangen wäre.
Ja.
Also die mussten natürlich sauer. Ne?
Ja, absolut, absolut.
Klar, kann ich auch nachvollziehen.
Absolut.
Also ich am besten. Ne? Also.
Ja, ja wenn du nicht. Ne?
Ja, genau.
So, und dann gucken wir mal aufs zweite Halbfinale. Jugoslawien gegen England. Die Engländer als amtierender Weltmeister mit Gordon Banks in der Kiste. Mit Spielern wie Wilson, Mallory, Bobby Moore war noch dabei, Alan Ball, Peters, Hunt, Bobby Charlton, Norman Hunter, also außer Geoff Hurst, eigentlich alle, die du da hören willst.
Ja,
ne?
Aber Alf Ramsey hat ja auch gesagt, natürlich werden wir Europameister.
Ja, genau, also, richtig.
So ähnlich wie die nach ihrer ersten WM-Teilnahme, ich glaube von 1950 war es ja auch gesagt haben, wir werden natürlich Weltmeister, eigentlich sind wir es ja schon,
aber ja.
Also, es hat dann aber leider nicht geklappt. Ne? Also dann war in dem Fall Jugoslawien stärker. Ne?
Ja, genau.
Die aber dann im Finale, ja, und da sind wir wieder bei der Tragik. Ne?
Ja.
Und die Jugoslawen sind halt einfach scheinbar klappt es mit dem Titel dann doch nicht.
Sie waren, wie alle sagen, in dem ersten Spiel, also es gab ein Wiederholungsspiel, waren Sie die bessere Mannschaft. Sie sind durch Dragan Zajc, den Weltklasse links außen, mit 1-0 in Führung gegangen. Der Ausgleich von Domenghini per Freistoß muss sehr umstritten gewesen sein. Also die Jugoslawen schwören drauf, dass es kein Foul war. Spieler übrigens dabei, wie die späteren Bundesligaspieler, auch Dragan Holzer, der zum Beispiel dabei gewesen ist. Ne? Ich glaube, genau.
Ja.
Und Ivica Osim war übrigens auch im jugoslawischen Kader, hat im Halbfinale gespielt. Der spätere
90 Nationaltrainer.
Ganz genau, und der spätere Jahrhunderttrainer von Sturm Graz, so ein Fußballprofessor. Ne?
Ja,
und die Italiener, die sich ja ihrerseits noch von der Blamage der WM erholen musste, sind ja gegen Nordkorea damals ausgeschieden. Die Schande von Middlesbrough.
Ja. Ne? Irgendein Park, Jun Park, keine Ahnung.
Pak Dok Ing oder sowas.
Ja.
Gut, aber das wird man in Nordkorea.
Da wird man das
Pak Dok oder sowas. Jun heißen die irgendwie.
Wie auch immer, sie sind gegen die rausgeflogen.
Ganz genau. In Middlesbrough die Schande von. Und das hat ja so ein bisschen auch gepasst. Die Italiener scheiden ja oft gegen Mannschaften aus mit Nord.
Ja.
58 Nordirland, 66 Nordkorea, dann Nordmazedonien in den Playoffs. Ne? Und sie haben dann mit diesem Turnier haben sie so ein bisschen die Herzen zurückgewonnen. Da war der Heimvorteil schon sehr ausgeprägt. Sie haben dann das Wiederholungsspiel, haben sie dann 2-0 gewonnen an einem Montag. Überleg dir das mal. Ne? Waren dann auch nur 32.000 Leute da. Aber zur Wahrheit gehört natürlich auch, sie waren 70 im Finale, auch wenn das Halbfinale gegen uns das Jahrhundertspiel, also der Schiedsrichter war boden- und bewusstlos.
Ja.
Aber trotzdem waren das gute Jahre für die italienische Nationalmannschaft.
Also
Spieler wie Zoff, Bognic, ne? Rossato, Facchetti, De Sisti, Anastasi, Domenghini, Mazzola, Luigi Riva, die kennen wir natürlich auch.
Das sind ja alles Namen, die wir dann 70 wieder gesehen haben.
Ja.
Also das ganz klar, das war eine große Mannschaft, ohne Zweifel.
Ja.
Und auch wenn natürlich die WM oder EM im eigenen Land immer irgendwie mit Schiedsrichterentscheidungen begleitet werden. Aber sie haben ja auch manchmal einiges zurückzahlen müssen. Da denke ich nur an 2002. Da sind die Italiener ja richtig beschissen.
Ja, genau.
Also,
die Spanier noch mehr.
Die Spanier sogar noch mehr.
Genau.
Ja, Mensch. Und dann hatten wir also dann den dritten Europameister und Italien. Also die Großen jetzt dann dabei. Da fehlt eigentlich nur noch Deutschland. Ne?
Jetzt fehlt eigentlich nur noch Deutschland. Ne?
Also England natürlich auch, aber... Ich würde sagen, wir haben es jetzt tatsächlich geschafft, diese drei Europameisterschaften, wo wir wirklich noch ein bisschen graben
mussten. In knapp einer Halbzeit, ne?
In knapp einer Halbzeit durchzuarbeiten, und ich hoffe, euch das ein bisschen näher gebracht zu haben. Die Geschichte der Europameisterschaft ist, wie gesagt, ein bisschen anders als bei der WM. Man muss mal ein bisschen genauer hinschauen, man muss auch noch mal ein bisschen tiefer graben. Aber das macht es ja irgendwie auch so interessant, ne? Also das gerade bei der etwas wackeligen ersten Ausführungen, da muss man halt dann wirklich noch mal ein bisschen genauer nachschauen. Thomas hat das auf jeden Fall hervorragend gemacht, wie immer.
Ach, danke schön. Ein
absoluter Kenner. Und er hat mir dann auch bei den Europameistern geholfen, also von daher.
Nee, ja, gut, wir haben beide 5 hingekriegt, ne?
Ja. Und beim nächsten Mal, da reden wir dann über 1972. Und das wird wahrscheinlich große Freude bereiten, ne? Weil, ne, das...
Wir sind erstmals dabei, und wir holen, also bei der Endrunde, und wir holen das Ding, ne?
Ja, und wir holen das Ding. Und so viel ist ja schon bekannt.
Ja.
Aber es war, wie viele sagten, auch die beste Mannschaft aller Zeiten. Ich werde ein kleines Veto einlegen, das werden wir beim nächsten Mal dann besprechen. Warum? Das nehmen wir jetzt nicht vorweg, aber um ein bisschen die Spannung noch schon darauf vorzubereiten. 1972, Europameisterschaft, beim nächsten Mal. Für heute Dankeschön, lieber Thomas, und wir hören uns bald wieder. Macht's gut, ciao.
Ciao.
Das war Thekenphilosophen, der Talk. Demnächst wieder auf allen Kanälen.